Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Solidarität und Angst. Wie können Ukrainer und russische Putin-Kritikerinnen geschützt werden? Dazu gleich die Präsidentin des European Writers Council, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und der Kulturwissenschaftler Josef Vogel. Außerdem, warum sollte die Kulturbranche sich öfter gegenseitig aushelfen? Themen dieser Stunde. Wir stehen an ihrer Seite und fühlen ihren Schmerz. Das steht über den Namen von mehr als 1000 Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die ein sofortiges Ende des Blutvergießens fordern. Zu den Unterzeichnern der Ukraine-Petition gehören Svetlana Alexejewitsch, Salman Rushdie und Olga Tokarczuk, Orhan Pamuk, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates und Paul Auster. Es ist nicht die erste Petition gegen den Krieg in der Ukraine, den Nina George unterschrieben hat. Die Bestseller-Autorin ist Präsidentin des European Writers Council und jetzt am Telefon einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist die Ukraine jetzt schon für Sie ein Symbol der Freiheit geworden?
Es ist für mich ein Symbol einer Zeitenwende. Ich denke, dass wir, vor allen Dingen die jetzt gerade so wie ich, Mitte, Ende 40 sind, wir sind ja keinen Krieg gewohnt. Wir sind ihn nur gewohnt, weil unsere Eltern und unsere Großeltern zutiefst verletzt von Traumata durchdrungen waren, mal drüber redeten, mal auch nicht. Und das, was in uns jetzt vorgeht, ist, denke ich, eine Verwunderung und auch eine Angst, dass etwas wiederkommen könnte. Denn der Krieg in der Ukraine, diese Invasion, ist ja nicht nur ein Krieg eines Landes gegen eines anderen, sondern es ist ein Krieg gegen Demokratie, gegen alle Werte, die wir verteidigen. Und sollte die Ukraine fallen, dann sehen sich zum Beispiel die baltischen Länder als auch die Balkanländer sehr in Gefahr. Dann ist Europa und dann ist die Welt in Gefahr.
Welche Kontakte gibt es denn derzeit vom European Writers Council und dem PEN zu Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine?
In der Ukraine wurde unter anderem 1989 das PEN-Zentrum Ukraine gegründet, damals noch unter der Patronage auch von der Schriftstellerorganisation der Ukraine. Und das hat sich dann auch etabliert als ein Zentrum nicht nur für Schriftsteller und Dichterinnen und Übersetzerinnen, sondern natürlich auch ein Menschenrechtszentrum. Und wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind über unsere Verbände wirklich Europa und weltweit vernetzt, sodass wir relativ zügig Kontakt aufbauen können. Und natürlich auch erfahren konnten von unseren Kollegen in der Ukraine, was braucht ihr? Was braucht ihr zuerst? Und oh Überraschung, es waren jetzt nicht Gedichte, die wir hier übersetzen und zum Vortrag bringen sollen, sondern statt Poesie durchaus Pragma.
In welcher Form?
Einerseits war es natürlich wichtig, Solidarität auszudrücken. Das ist immer der erste Schritt und auch der wichtigste Schritt, weil dadurch Handlungen angebunden werden können und auch die Herzen und die Moral der Kollegen und Kolleginnen gestärkt. Sie wissen genau, wer sich jetzt äußert, wer sich unter einen Brief setzt, ob nun als Vorsitzender eines Schriftstellerverbandes oder auch beim PEN, den kann man auch ansprechen, auf den kann man sich beziehen. Aber als zweites, die Handlungen, die wir jetzt umsetzen sollten, und das war die erste Bitte wirklich von PEN Ukraine, bevor das Wochenende kam, dass wir dafür plädieren sollten, dass Russland vom SWIFT ausgeschlossen wird. Das ist nun inzwischen passiert. Zwei andere Wünsche waren sehr pragmatisch. Sie hießen, unterstützt das Militär der Ukraine und beschützt unseren Himmel. Und man hat uns darauf hingewiesen, dass es nicht nur ein Krieg mit Bataillonen ist und mit Munition, sondern auch ein Informationskrieg. Und dass wir dafür Sorge tragen sollen, dass verlässliche Informationen über die Ukraine in die Welt hinausgehen. Wir wurden also regelmäßig mit guten Quellen versorgt, die wir dann auch entsprechend in die Welt gebracht haben. Was jetzt noch auf dem Zettel steht, wir brauchen Geld für die Evakuierung. Es ist auch der Wunsch danach, dass wir uns einsetzen für Flüchtende, für Vertriebene, dass wir erleichterte Visa formulieren, dass wir sagen, wir brauchen auch Residenzstipendien. Also zurzeit ist es wirklich eher das Pragma und weniger die Poesie.
Gilt das, was Sie gerade gesagt haben, auch für Putin-kritische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Russland?
Was ich sehr berührend finde, ist, dass aufgrund der DNA, in der wir Schriftsteller der Welt uns bewegen, leben wir alle gemeinsam in einem Land ohne Grenzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass russische Schriftstellerinnen, belarussische Schriftstellerinnen und ukrainische Schriftstellerinnen auch zusammenhalten, weil sie zum Beispiel auch wissen, sie stehen gemeinsam auf Todeslisten Russlands als auch Belarus, sofern sie zum Beispiel Putin-kritisch sind oder Lukaschenka-kritisch sind. Das eint sie. Und es gibt zurzeit eine Aktion des PEN Belarus gemeinsam mit dem PEN Ukraine und einer polnischen Stiftung, um gezielt Spenden einzusammeln, um die Kolleginnen, die zum Beispiel halt Dichterinnen, Schriftstellerinnen, Übersetzerinnen sind, innerhalb der Ukraine von einem Ort zum anderen zu schaffen, sie zu sichern und einfach dafür zu sorgen, dass die mal schlafen können, dass die andere Kleidung bekommen, dass sie sich sicher fühlen können. Schwierig ist es indes, wenn man es zu tun hat mit Künstlerinnen, die sich aus Gründen einem Regierungsdiktat unterworfen haben. Auch die gibt es. Und es ist meines Erachtens nicht einfach, diese dazu zu zwingen, sich öffentlich zu äußern gegen Putin, um wiederum unter das beschützende Dach der Schriftsteller-Community zu schlüpfen. Denn wir sehen es ja gerade. In Russland zum Beispiel ist es heute so, wer heute dort für die Ukraine spendet, wird des Landesverrats angeklagt, dem drohen 20 Jahre Haft. Wer in Russland gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße geht, wird verhaftet. Dasselbe in Belarus. Es gibt unglaublich viele neue politische Gefangene, die sich auf der Straße gegen den Krieg artikulieren und davor von ihren Regierungen bestraft werden.
Wie groß sind die Ressourcen, um zu helfen?
Es kommt jetzt auch auf die Zivilbevölkerung an. Zum Beispiel unsere Kollegin Jan Carson in Irland, die macht morgen Abend eine Benefizlesung. Sie will, dass gespendet wird, bis die Portemonnaies glühen. Und das geht also auch an alle, die sich jetzt fragen, ich bin hilflos, ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Erstens, informiert euch gut bei guten und sauberen Quellen. Zweitens, es gibt auch beim European Writers Council inzwischen eine Liste von Unterstützungsmöglichkeiten, wo man Geld spenden kann. Das Dritte ist, dass wir immer wieder hinschauen. Das tut uns wahrscheinlich zurzeit sehr, sehr weh und man ist sehr erschöpft. Dennoch, das Hinschauen wird uns daran erinnern, dass es auch die Stunde der Kunst ist.
Sagt Nina George, Präsidentin des European Writers Councils, über die Petition von über 1000 Schriftstellerinnen und Schriftstellern für die Ukraine. Frau George, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Solidarität, die wird schon länger auch zwischen Polen und Ukrainern gepflegt. Denn die Verbundenheit beider Länder ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen. Martin Sander war für Fazit im Osten unseres Nachbarlandes.
In einem Waldstück bei Lublin haben sich Künstler und Freunde der städtischen Galerie Labyrinth eingefunden. Sie feiern wie jedes Jahr um diese Zeit eine Frostparty mit Grillfeuer und Selbstgebranntem. Die Musik kommt aus uralten batteriebetriebenen Kassettenrekordern und analogen Walkman. Wir veranstalten hier schon seit Jahren so eine Art Survival-Training, sagt Robert Kuschmirowski, Bildhauer und Schöpfer von Rauminstallationen. Er meint es ziemlich ernst mit dem Survival. Jeden Augenblick kann uns hier das Gleiche passieren wie den Menschen in der Ukraine. Natürlich heißt es nein, wir Polen gehören doch zur NATO, daher droht uns keine Gefahr. Aber Putin hat gezeigt, dass er unberechenbar ist, daher ist alles möglich. Lublin mit 350.000 Einwohnern, die größte Stadt im Osten Polens, ist 100 Kilometer von der Grenze zur Ukraine und zu Belarus entfernt. Viele Menschen in der Stadt bereiten in diesen Tagen privat die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Besonders viel Engagement kommt aus der Kulturszene. Robert Kuschmirowski. Wir haben zwei Internetplattformen eingerichtet. Darüber kommen Infos, wer Flüchtlinge bei sich aufnehmen kann. Seit einigen Tagen gibt es da auch eine Liste für Spender. Wir hoffen, dass jeder, der eine Bleibe sucht, sie auch finden kann. Von 15.000 angebotenen Übernachtungsplätzen in Lublin ist die Rede. Involviert sind auch die 5 Hochschulen. An der Katholischen Universität Lublin organisieren Studenten humanitäre Hilfe, sammeln Spenden und schicken Busse und Lastwagen an die Grenze zur Ukraine. Andrzej Szabaciuk, Politikforscher, der selbst ukrainische Wurzeln hat, sagt: Die Ukraine muss sich verteidigen, um ihre Existenz zu retten. Es geht um 40 Millionen Menschen. Meiner Meinung nach verteidigt sie sich gut, so wie es kaum jemand erwartet hat. Unweit der Universität weht eine große ukrainische Flagge auf dem Platz vor dem städtischen Kulturzentrum. Nicht erst seit Tagen oder Wochen, sondern schon seit Jahren immer wieder. Die Kulturbeziehungen seien eng, erzählt Rafał Kozinski, der Direktor des Kulturzentrums. Besonders seit den Zeiten des Euromaidans von 2013-14 gebe es viel politische Solidarität zwischen den Künstlern in Lublin und denen aus der Ukraine. mit dem westukrainischen Lwiw, dem bis 1945 polnischen und zuvor lange auch habsburgischen Lemberg, habe sich schon zuvor in den Jahren nach der Wende durch Musik, Kunst und Theater eine enge Partnerschaft entwickelt. Lublin lag einmal im Zentrum Polens, aber Stalin hat Europa durcheinandergewirbelt und unser Land nach Westen verschoben, sodass wir plötzlich im Osten Polens waren. Nach der Wende von 1989 hat sich gezeigt, dass es von Lublin ins ukrainische Lwiw näher ist als ins polnische Krakau.
Niż Lublina do Krakowa.
Keineswegs waren die Beziehungen zwischen Polen und Ukrainern immer gut. Im Zweiten Weltkrieg kam es zu Massakern ukrainischer Nationalisten an der polnischen Bevölkerung im nicht fernen Wolynien. Ein Trauma, das bei manchen Polen bis heute nachwirkt. Doch das Gefühl von politischer Gemeinsamkeit überwiegt schon länger. Zudem gibt es in den letzten Jahren immer mehr Migranten. Derzeit leben über 20.000 Ukrainer in Lublin, einfache Arbeitskräfte, Studenten und Künstler. In diesen Tagen zeigt sich eine enorme Hilfsbereitschaft der polnischen Gesellschaft gegenüber den ukrainischen Kriegsflüchtlingen, sagt Anna Dąbrowska von der Menschenrechtsorganisation Homo Faber. Sie lobt auch die Hilfsmaßnahmen der nationalkonservativen PiS-Regierung. Über die Politiker sagt sie aber auch, sie haben ein konkretes Ziel. Es sind nicht gleiche Bürgerrechte für alle, sondern die Ausbeutung von Arbeitskräften aus der Ukraine und damit verbunden die Hoffnung, dass sie wieder in ihr Land zurückkehren, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Im Augenblick organisieren viele Freiwillige von Homo Faber in den Kellergewölben des Lubliner Kulturzentrums die Aufnahme von Flüchtenden aus dem Ukraine-Krieg. Wie viele nach Lublin kommen, ist noch unklar. Zurzeit sind es Tausende und werden stündlich mehr.
Polnische Solidarität mit der Ukraine. Martin Sander berichtete aus Lublin. Auch das Goethe-Institut hält den zivilgesellschaftlichen Austausch für wichtiger denn je. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sieht das ganz anders. Sie will ihre kulturellen Beziehungen zu Russland auf Eis legen. Wie sieht das Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins? Schönen guten Abend, Herr Broster.
Schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Brücken stabilisieren oder abbrechen, wo stehen Sie?
Ich glaube, das ist das Dilemma, in dem gerade alle stehen, zumindest alle, mit denen ich spreche, über die Frage, wie wir momentan damit umgehen. Ich glaube, beide Sachen sind richtig. Auf der einen Seite versuchen wir, Distanz zwischen die eigene Arbeit und die gegebenenfalls in Projekten gegebene Nähe zum russischen Staat und zum Regime von Wladimir Putin zu bringen. Und das ist auch dringend notwendig, um sich nicht gemein zu machen mit diesem Angriffskrieg, den wir dort erleben. Auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich gerade jetzt die Beziehungen in die russische Zivilgesellschaft und damit auch in jene kulturellen Produktionskontexte, die es da ja auch gibt, die ja auch jetzt schon teilweise in Opposition zum Staat oder in zumindest stillem Widerstand sich befinden. Und das muss dringend gestärkt werden. Insofern ist es da kein Entweder-Oder, entscheidest du dich für das eine oder das andere. Sondern ich glaube, die Aufgabe, die jeder momentan hat, der im kulturellen Feld unterwegs ist, ist zu gucken, mit wem kann man weiterarbeiten, um tatsächlich sicherzustellen, dass wir die Brücken nicht abbauen, aber dass wir die Brücken vor allen Dingen zu denjenigen stärken, die tatsächlich auch eine Veränderung der Politik Russlands ganz dringend herbeisehnen und da verarbeiten.
Wo steht denn für Sie dann die Petersburger Eremitage, die ja nun kein Teil der russischen Zivilgesellschaft ist, aber deren Direktor Michail Piotrowski hat die internationalen Museen gebeten, Ruhe zu bewahren und zum Dialog zurückzukehren. Steht man da zwischen Baum und Borke?
Ich glaube, da steht man zwischen Baum und Borke. Ich glaube, alle sind in solchen Prozessen gerade gut beraten, erstmal Distanz zu suchen und nicht zwingend abzubrechen, aber vielleicht auch mal das eine oder andere ruhen zu lassen. So hört man es ja auch gerade von vielen Stellen. Und wir erleben ja andererseits auch durchaus die ersten Stimmen, die sagen, aus dem russischen Kulturbetrieb heraus sagen, ich kann nicht mehr Verantwortung übernehmen für eine staatliche Kultureinrichtung. Ich kann mich von diesem Regime nicht mehr bezahlen lassen. Auch das haben wir ja aus Theatern gehört in den letzten Tagen, dass da Intendanten zur künstlerischen Leitung zurückgetreten sind. Und ich glaube, da wird noch einiges in Bewegung kommen. Da würde ich schon dazu raten, jetzt ein bisschen Distanz dazwischen zu halten und sich eher darum zu kümmern, vielleicht an solcher Stelle mal zu gucken, wie können wir auch die ukrainische Kultur und die ukrainische Kunst etwas stärker in den Blickpunkt hier rücken. Da liegt, glaube ich, ein großes Feld von Zusammenarbeit, das noch viel besser beackert werden kann.
Nehmen wir doch mal den Fall Netrebko. Sie ist ausgezeichnet vom russischen Staat, hat sich aber in den letzten Tagen sehr deutlich gegen den Krieg ausgesprochen. Jetzt ist die Frage, gehört sie zu denen, die die New Yorker Metropolitan Opera nicht mehr beschäftigen wird, denn das ist heute angekündigt worden, Aufkündigung der Zusammenarbeit mit allen Künstlern, die Putin unterstützen oder unterstützt haben. Ist denn Kultur nicht eigentlich doch das Mittel, um politisches Eis zu brechen oder nicht wachsen zu lassen, wenn man im Bild bleiben will?
Ja, natürlich ist es das. Und das macht ja solche Entscheidungen gerade auch so wahnsinnig schwer. Und das macht es auch so schwer für all diejenigen, die jetzt ja auch fordern, dass es doch da möglichst einen klaren und eindeutigen Maßstab gebe, entlang dessen man jetzt einfach nur noch entscheiden solle. Oder vielleicht sogar auch die Forderung, hört man ja mittlerweile, staatliche Vorgaben, wie man sich an dieser Stelle zu verhalten hat. Ich glaube, dass das schwierig ist. Ich glaube wirklich, dass wir gucken müssen in jedem Einzelfall, was hat Sinn und was passt auch zu dem, was die Kulturinstitution machen möchte, die jetzt eine Kooperation anstrebt oder mit jemandem konkret zusammenarbeitet. Wenn Sie den Fall Netrebko nehmen, dann ja, hat sie gesagt, jetzt sie möchte nicht, dass Krieg in der Ukraine ist, aber in dem Satz steht nicht eine Verurteilung des Angriffs, den das Regime Putins auf dieses Land verübt hat drin, sondern nur die abstrakte Formulierung, ich möchte nicht, dass dort Krieg ist. Ob das dann reicht, um miteinander zu arbeiten oder ob das nicht reicht, weil es in dieser Situation vielleicht besser ist, das einfach mal sein zu lassen und ein bisschen Ruhe wieder einkehren zu lassen und sich neu zu sortieren und zu organisieren. Das kann man nicht über eine Elle schlagen, sondern ich glaube, das muss man wirklich konkret vor Ort entscheiden. Und viele dieser Entscheidungen werden in den nächsten Wochen und Monaten vor den Kultureinrichtungen stehen. Und ich hoffe, dass sie so getroffen werden, dass man klar ist in der eigenen Haltung. Und die erlebt man ja aller Orten. Und die Haltung ist, wir wollen in Solidarität zur Ukraine stehen und wir wollen, dass das, was dort passiert und was dort an Brutalität stattfindet seitens des russischen Staates, aufhört. Aber wir wollen gleichzeitig in der Lage sein, auch die Bezüge zu Russland und zur russischen Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Das ist nicht einfach.
Sie haben es ja selbst schon gesagt, russische Theaterintendanten sind zurückgetreten. Tausende russische Wissenschaftlerinnen und Kulturschaffende kritisieren Putins Krieg in offenen Briefen. Ausstellungen in Galerien wurden aus Protest gegen den Angriff abgebrochen. All diese Menschen in den Institutionen gehen ein hohes persönliches Risiko ein, genauso wie die Zivilgesellschaft, die fast 7000 Menschen, die seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine in Russland festgenommen worden sind. Können wir sie denn beschützen?
Na, beschützen kann man sie von außen maximal dadurch, dass man ihnen, und das muss man auch in der jeweiligen Situation betrachten, Sichtbarkeit verschafft und sie durch die Sichtbarkeit unangreifbarer macht. Das ist ja durchaus in dem einen oder anderen Konflikt eine Möglichkeit vorzugehen in solchen Situationen. In anderen Situationen ist es besser, genau das nicht zu tun, sondern im Verborgenen weiter miteinander zu arbeiten und auf diese Art und Weise zu stabilisieren. Auch da wieder kein allgemeiner Maßstab, sondern beides ist möglich. Was aber richtig ist, ist, dass das genau diejenigen sind, auf die wir uns jetzt konzentrieren müssen und mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Und wer die vielen Projekte kennt, die in den letzten Jahren entstanden sind, und wir gucken in Hamburg immer noch gerade darauf, wir haben am Freitagabend den Schwarzen Mönch in einer Inszenierung von Kirill Serebrennikov auf der Bühne des Thalia-Theaters und fragen uns, ob seine Schauspielerinnen und Schauspieler hier ankommen werden, um hier spielen zu können. Und da reden wir sicherlich über jemanden, der kein Freund dieses Regimes ist. Das sind die Bezüge und die Beziehungen, die wir stärken müssen und nicht die zu denjenigen, die sowieso schon quasi als Botschafter des putinschen Regimes durch die Gegend rennen und die jetzt dann ihre Privilegien sozusagen einlösen können, während alle anderen sozusagen zu Hause verfolgt werden, weil sie sich für eine Demokratisierung und für ein Ende dieses Krieges einsetzen.
Und das nennt sich dann letztlich doch Symbolpolitik?
Naja, Kultur hat ja immer was mit Symbolen zu tun. Insofern haben natürlich auch die Entscheidungen was mit Symbolen zu tun. Wenn jetzt das Gorki-Theater in Berlin eine Lesung macht mit ukrainischen Texten, dann ist das natürlich ein Symbol. Aber es ist ein Symbol, das Aufmerksamkeit schafft und das diese Aufmerksamkeit vielleicht auch zu einer veränderten Wahrnehmung oder noch einer Schärfung des Bewusstseins führt. Und das ist dann schon mehr als nur etwas, sagen wir, was verpufft. Symbolpolitik ist dann problematisch, wenn das Symbol keinen Zusammenhang verdichtet oder auf nichts verweist, dann ist es Scharade. Im Moment aber, in dem es tatsächlich etwas zugänglicher macht, dadurch, dass es ein Symbol wird, kann es eine sehr wirkungsvolle Veränderungskraft sein.
Sagt Carsten Broster, Kultursenator in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schönen Abend noch.
Ich danke Ihnen, Frau Wuttke.
Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Das Initialtreffen für einen Weg zum Frieden ist nach über 5 Stunden ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Beide Seiten wollen es in den nächsten Tagen fortsetzen. Immerhin, im Kreml wurde erstmals zugegeben, dass russische Soldaten getötet wurden und die Wirtschaftssanktionen für das Land problematisch seien. Josef Vogel ist Kultur-, Literatur- und Medienwissenschaftler. Er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Krieg, Gewalt und Angst gehören zu seinen Forschungsthemen. Schönen guten Abend, Herr Vogel.
Guten Abend.
Gebiert die Angst nach diesem ersten Verhandlungstag noch mehr Angst oder ist sie ein Schutz, der Gemeinschaftsgefühl befördert?
Ich glaube, das muss man sehr unterschiedlich gewichten und womöglich auch differenzieren. Ich würde sagen, das, was wir jetzt auf uns bezogen in irgendeiner Weise Angst nennen, ist eigentlich der Verlust einer gewissen Unbekümmertheit. Und ich denke, diese Unbekümmertheit zu verlieren, ist zunächst mal durchaus ein rationales und ein begründetes Verfahren. Und was die Angst selbst betrifft, würde ich gewissermaßen auch für den entsprechenden Einsatz dessen, was man Angst nennen könnte, votieren. Das heißt, wir sollten jetzt in dieser Situation weniger um uns als um andere Angst haben. Und das ist, glaube ich, ein entsprechender Spieleinsatz.
Haben Sie denn das Gefühl, dass wir eher um uns selbst Angst haben als um die Menschen in der Ukraine?
Ich denke schon, dass unter Aufbau von neuen Drohpotenzialen bis hin zu dem Unwort des Nuklearschlags, dass innerhalb westlicher Gesellschaften mit Angstpolitik gespielt werden kann. Das heißt also, dass man mit Angstpolitik Angstkapital aneignet und dieses auch in letzter Konsequenz, ich würde sagen, in tyrannischer Absicht freisetzt.
Meinen Sie damit jetzt den russischen Präsidenten oder ist auch Angstpolitik beim ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit im Spiel, der ja in diesen Tagen als Held eines wehrhaften Landes charakterisiert wird?
Also ich habe den Eindruck, dass es mit der Frage der Verteidigung, und zwar in mikroskopischer wie in makroskopischer Hinsicht, das, was die Leute tun, wenn sie Molotow-Cocktails befüllen, oder das, was der ukrainische Präsident auch jetzt noch im internationalen Wirken unternimmt, dass diese Aktivität eigentlich, wenn man so will, auch ein angstzerstörendes Moment hat. Das heißt, aktiv zu werden, konkret zu werden, Angstpotenzialien zu zerstreuen, ist ein und dieselbe Angelegenheit. Das heißt also, es gibt sozusagen Praxispotenziale, die, glaube ich, auch Angsttherapie betreiben.
Also ein durchaus außergewöhnlicher Politiker.
Ich würde sagen, ein Politiker, der tatsächlich in den letzten Tagen sehr gewachsen ist und gleichzeitig offenbar auch bereits eine Infrastruktur aufgebaut hat, die nicht aus den letzten Tagen rührt, sondern die in einer längeren Planung hergestellt sein muss.
Wenn Sie sagen, Selenskyj ist keiner, der Angstpolitik betreibt, wie wichtig sind im Kontext dieses Krieges die Begriffe Moral und Vernunft?
Sie helfen zunächst mal nichts, um eine Lage einzuschätzen. Also um eine Lage einzuschätzen, braucht man so etwas wie, würde ich sagen, realistischen Pessimismus. Das heißt, man muss mit dem Schlimmsten rechnen und die Dinge konkret benennen. Und ich würde sagen, auch Moral ist jetzt nicht etwas, was in irgendeiner Weise im Ideenhimmel angesiedelt ist, in großen Prinzipien etc., sondern Moral hat im Augenblick, glaube ich, den Charakter einer elementaren Verteidigung. Es geht in irgendeiner Form auch hier bei uns, und das ist in Köln passiert heute Abend, das ist gestern in Berlin passiert, es geht darum, Solidaritätskonstellationen herzustellen. Das heißt also, man verfertigt das Soziale unter bestimmten Bedingungen, und das heißt in dem Fall unter der Bedingung einer Verteidigung von Zivilität beispielsweise.
Und der reale Pessimismus, von dem Sie gerade gesprochen haben, befördert der die Vernunft oder den Zusammenhalt?
Also im Augenblick, glaube ich, würde die Investition von Vernunft und die Produktion von Zusammenhalt eins in eins gehen. Also würden keine Widersprüche sein.
Worum, Herr Vogel, glauben Sie, geht es Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine?
Also man kann sich schwer in die Reihe derjenigen einreihen, die in irgendeiner Weise therapeutisch oder besorgt auf eine Person blicken und deren durchaus verdecktes Motivationsgeflecht. Ich denke aber, dass man also gerade in Europa seit geraumer Zeit Anstrengungen auf verschiedensten Seiten gesehen hat, nicht nur in Europa, auch in den Vereinigten Staaten, in Brasilien etc., bestimmte Rudimente oder bestimmte Grundsätze oder Grundarchitekturen des demokratischen Rechtsstaats zu erodieren. Und Putin hatte diese Politik mit großem Geschick ja in den letzten Jahren betrieben. Und so kann man zumindest einen Teil in diese politische Zielrichtung einfügen. Das heißt, eine Zerschlagung Europas, eine Zerschlagung demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Daran zumindest kann man in Putins Innen- und Außenpolitik keinen Zweifel lassen.
Was sagt es denn aus, wenn der Kreml tatsächlich konstatiert, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland problematisch seien? Was heißt das für Russland?
Ich denke, aber auch das ist jetzt kein besonders origineller Einfall. Ich denke, dass die Wirtschaftssanktionen, von denen ja seit 2014, seit dem Einmarsch in die Krim, immer wieder die Rede ist, zum ersten Mal das geworden sind, was sie versprochen hatten, nämlich sie sanktionieren. Und ich denke, dass die Abkopplung von internationalen Finanzmärkten jetzt auf eine ganz bestimmte Weise auch zeigen, welche Macht in diesen Finanzmärkten besteht. Eine Macht, die wahrscheinlich sogar Putin in einer gewissen Weise unterschätzt hat.
Sagt Professor Josef Vogel. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend, Herr Vogel.
Danke Ihnen und ebenso einen guten Abend.
Weiter geht's mit Miriam Rossius.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kunstpreise der Stiftung Preußische Seehandlung gehen in diesem Jahr an den Autor Steffen Mensching, die Theaterintendantin Amelie Deufelhardt und den Schriftsteller und Schauspieler Hans Zischler. Steffen Mensching erhält den mit 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreis. Er sagte bei der Online-Verkündung, er habe in den vergangenen Tagen immer wieder an seinen Roman Schermanns Augen denken müssen. In ihm flüchtet der Held im September 1939 aus Krakau ins damalige Lemberg in der Westukraine.
Schermann erlebt dort Szenen, die den aktuellen Nachrichtenbildern, die wir täglich sehen, gleichen. Es sind Schutzräume, es sind überfüllte Bahnsteige, Familien, die fliehen, Flüchtlingskolonnen auf den Straßen, Benzinmangel, Luftangriffe. Und als ich diese Seiten schrieb vor 3-4 Jahren, dachte ich, ich rekonstruiere Vergangenheit, und plötzlich spürt man, dass man leider Zukunft entworfen hat, die unsere Gegenwart ist.
Der Autor Steffen Mensching. Der mit 20.000 Euro dotierte Theaterpreis Berlin wurde der Intendantin von Kampnagel in Hamburg, Amelie Deufelhardt, zuerkannt. Der Schauspieler und Essayist Hans Zischler erhält die Auszeichnung für unkonventionelle Kunstvermittlung. Sie ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro verbunden. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hat Amsterdam ein Bild von Wassily Kandinsky an die Erben des ursprünglichen jüdischen Eigentümers zurückgegeben. Das teilte die Stadt mit. Es geht um das Gemälde Bild mit Häusern von 1909. Jahrelang hatte das Bild, das zur Raubkunst gezählt wird, im Stedelijk Museum für moderne Kunst in der niederländischen Hauptstadt gehangen. Die Erben hatten das Bild zurückgefordert, da es aus ihrer Sicht während des Zweiten Weltkriegs nur unter dem Druck der Verfolgung verkauft worden war. Die Ansprüche der Familie waren zunächst abgewiesen worden. Grundlage für die richterliche Entscheidung waren damals aber umstrittene Richtlinien der staatlichen Rückgabekommission. Die Richtlinien wurden nach einer umfassenden Untersuchung korrigiert. Die dänische Regierung hat Entschädigungen für Inuit zugesagt, die 1951 von ihren Familien in Grönland getrennt und nach Dänemark verschleppt wurden. Die Verschleppung der Kinder sei ein düsteres Kapitel der gemeinsamen Geschichte Grönlands und Dänemarks, erklärte Sozialministerin Krag. Die verschleppten Inuit hätten ihre Sprache, ihre kulturelle Identität und ihre Familienbeziehungen verloren. Die damalige Kolonialmacht Dänemark hatte vor 71 Jahren 22 Inuit-Kinder aus Grönland nach Dänemark geholt. Den Kindern wurde ein besseres Leben versprochen. Sie sollten die dänische Sprache lernen und später in ihre Heimat zurückkehren, um dort die Elite zu bilden. Während des Aufenthalts in Dänemark durften die Kinder keinen Kontakt zu ihren Angehörigen halten. Nach der Rückkehr wurden sie in einem Kinderheim untergebracht, obwohl sie keine Waisen waren. Nur 6 der damals verschleppten Inuit leben heute noch. Ende November beantragten sie eine Entschädigung von je 33.600 Euro, die ihnen nun gewährt wurde.
Knapp die Hälfte der Menschheit ist inzwischen von Naturkatastrophen bedroht oder bereits betroffen. Das ist die heute vorgelegte Berechnung des Weltklimarats. Wie ist in diesem Stadium in der deutschen Kulturbranche noch gegenzusteuern, um das Allerschlimmste zu verhindern? Nach der Bundeskulturstiftung hat sich jetzt auch die Koalition der freien Szene in Berlin mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit beschäftigt. Leiterin der heute dazu veröffentlichten Studie ist Corinna Vosse vom Zentrum für Kulturforschung. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Es geht in der Studie um materielle Infrastruktur. Was genau umfasst das?
Das ist alles, was an Material, Technik, Ausstattung benötigt wird für Kunst und Kultur. Das kann also vom Podest über den Bühnenvorhang, über das Kostüm, Bauten, für Hängungen, für Installationen, ja, kann das alles umfassen.
Und welche Bereiche haben Sie untersucht? Nur Theater?
Nein, wir haben uns ganz spartenübergreifend an Künstlerinnen und Künstler gerichtet und haben eben erstmal den Bedarf abgefragt, was sie derzeit für Strukturen nutzen, weil der Hintergrund der Studie ist ja, Strukturen aufzubauen, in denen gemeinschaftlich auf materielle Ressourcen zugegriffen werden kann und in denen auch Ressourcen weitergenutzt werden können, weil vielfach werden ja in größeren Kultureinrichtungen Sachen für eine Produktion angeschafft und dann eben nicht mehr verwendet.
Und was sind die größten Herausforderungen?
Ja, da gibt es viele. Also in den Einrichtungen ist es so, dass gar kein Personal erstmal vorhanden ist, um das notwendige Fundusmanagement zu machen. Die Einrichtungen wissen teils wirklich selber gar nicht, was sie eigentlich haben. Ja, und auf der anderen Seite, das wissen wir ja auch vom Bau, also Materialkosten steigen. Das ist ja an sich auch richtig so, damit man es eben auch bewusster einsetzt. Aber das macht sich natürlich für freies Kulturschaffen negativ erstmal spürbar, ne? Und insofern ist es auch aus der Sicht jetzt der Kulturförderung sinnvoll, dass die vorhandenen Ressourcen besser in Wert gesetzt werden. Und klar, es ist ja auch so, dass in Kunst und Kultur immer noch so, ja, ein bisschen das Innovationsparadigma wirkt. Und es immer als sehr wichtig erscheint, dass das Bühnenbild jetzt nochmal besonders wieder State of the Art, dass irgendwas toppt, auch so in Größendimensionen. So kommt es da immer wieder zu ja, neuen Anfertigungen in immer größeren Dimensionen. Und diese Sachen, klar, die landen dann in den Lagern. Oft ist es eben auch leider so, dass sie nicht rückbaubar sind. Das wird eben auch noch nicht konsequent so berücksichtigt, die Sachen so zu fertigen, dass man sie auch einfach wieder zerlegen kann oder dass man überhaupt von vornherein auch auf ein modulares System sich überlegt.
Und was sind Ihre Ratschläge?
Ja, wir empfehlen da erstmal in der Kunst dieses Innovations- und Wachstumsparadigma zu verlassen. Da wirklich die Spielräume, die man hat, also gerade im künstlerischen Bereich an der Stelle aktiver zu nutzen und sich davon ein Stück weit freier zu machen. Das ist so der erste Schritt, für den brauchst du natürlich dann auch entsprechende kooperative Strukturen, also diese aufzubauen wäre dann notwendig. Und das heißt dann eben ganz konkret, was wir gerade schon angesprochen haben, dass man vorhandene Ressourcen sichtbar macht und verfügbar macht und da eben mit ja, Instrumenten für Fundusverwaltung arbeitet, eine Schnittstelle auch dann zum reinen Kulturschaffen einrichtet und das Ganze aber natürlich auch personell ausstattet. Und wie kann man das dann auch ganz praktisch eben überwinden, dieses Take-Make-Waste, was es tatsächlich auch in der Kultur schon noch gibt. Aber letztendlich geht es natürlich auch sehr stark darum, die mögliche Beispielfunktion von Kunst und Kultur zu aktivieren und hier jetzt in diesem exemplarischen und symbolischen Raum, in dem wir uns ja befinden in der Kunst, auch erstmal auch die Fragen aufzuwerfen, ne, die dann auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen weitergedacht werden können. Weil ich meine, die wirkliche Materialverschwendung findet natürlich nicht in Kunst und Kultur statt. Aber ich denke, das ist jetzt der richtige Raum, um diese Fragen aufzustellen, um da Achtsamkeit für zu entwickeln und grundsätzlich andere Strukturen aufzubauen, mit denen eine dauerhafte, kreislaufbasierte Nutzung zur Normalität wird.
Welche Möglichkeiten zur Einsparung bzw. zur Vernetzung bietet die neue Plattform Materialkarussell?
Das Materialkarussell greift da jetzt eben viele Hemmnisse auf und versucht da eine Lösung für anzubieten. Da können eben Kultureinrichtungen aus der Not fallendes Material einstellen. Das lässt sich dann filtern, sodass das auch wirklich dann sehr übersichtlich ist, was da verfügbar ist. Und wenn man da auch zusammenarbeitet und sich die Sachen gegenseitig ausleiht, da lässt sich auch schon wieder dann viel an ja, neuer Herstellung vermeiden.
Wenn also Ausstattung öfter benutzt wird, wenn man sich gegenseitig aushilft, würde das alles umgesetzt, gäbe es dann nicht auch eine ganze Menge Tränen und Arbeitsplatzverluste, wenn nicht jeder seine ganz persönlichen Vorstellungen umgesetzt sieht und damit seine eigene Einzigartigkeit und auch Originalität zeigen kann?
Also die Originalität zeige ich ja in der Kreativität, mit der ich den Prozess gestalte. Und es ist natürlich auch ein eigenes Werk, wenn ich aus Vorhandenem etwas Neues schaffe. Und das ist ja genau die Herausforderung, dass man für die ja, heutigen Umstände eben innerhalb der planetaren Grenzen die kreativen Prozesse auch gestaltet. Und das stellt einfach andere Anforderungen an Kreativität. Und in Bezug auf Arbeitsplätze, eben die Fundusverwaltung und dann auch die Instandhaltung des Bestandes, das ist natürlich auch eine sehr umfängliche Arbeit. Das ist so wie in der Wirtschaft der Reparatursektor.
Aber das Ganze ist schon doch noch ein dickes Brett, an dem es viel zu bohren gilt, oder?
Auf jeden Fall, aber wir konnten im Rahmen der Untersuchung auch sehen, dass viele Kulturschaffende da eigentlich Teil der Lösung sein wollen und wirklich auch eine Bereitschaft haben, was auszuprobieren. Und das ist ja eigentlich auch Kern von Kunst und Kultur, die neuen Wege zu suchen, die alten Wege zu verlassen, die Fragen aufzuwerfen. Und insofern denke ich mir, da sind wir genau richtig. Und genau da liegt doch viel Potenzial, eben Lösungen zu finden, die dann auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu mehr ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit führen können.
In der Kultur vom Tag Corinna Vosse, die wissenschaftliche Projektleiterin der Studie zur materiellen Infrastruktur. Vielen Dank, Frau Vosse.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Zeit für die Kulturpresseschau. Tobias Wenzel komplettiert den Ukraine-Schwerpunkt dieser Ausgabe, beginnt beim Blick in die aktuellen Zeitungsfeuilletons, aber mit der Arbeit des Internationalen Schriftstellerverbands auf einem anderen Kontinent.
Er ernennt Richter, die alle Regeln ignorieren, heißt es in einem Interview in der Welt. Unwillkürlich denkt man an Wladimir Putin, aber die Rede ist vom Präsidenten Ugandas. Mladen Gladitsch hat den ugandischen Schriftsteller und Juristen Kakwenza Ruchirabashaija interviewt. Durch die Unterstützung des Autorenverbandes PEN konnte er aus Uganda fliehen und befindet sich nun in Deutschland. Davor war der Autor wegen seiner Bücher und Internetkommentare verschleppt worden. Obwohl die Geschichte seiner Erzählung »Der gierige Barbar« an einem fiktiven Ort angesiedelt ist, fühlte sich das Regime in Uganda durch die dort geschilderte Korruption, die Menschenrechtsverletzungen, die Gier, die Gesetzlosigkeit offensichtlich angesprochen. Der Autor wurde gefoltert, später sein Reisepass eingezogen. »Ich war wie im Rachen eines Krokodils«, sagt er im Interview mit der Welt. »Aus Uganda ist noch nie jemand ohne Pass herausgekommen. Ich möchte meinen Kollegen vom PEN dafür danken, dass sie es geschafft haben, mich hierher zu bringen.« Da sage noch einer, Literatur und Literaten könnten nichts bewirken. Hoffentlich gelingt das auch mit dem offenen Brief des PEN, mit dem sich Autoren gegen den Aggressor Russland und dessen Propaganda wenden und sich mit den Ukrainern solidarisieren. Solidarität braucht jetzt nicht nur die Ukraine, sondern brauchen auch die Menschen in Russland, die genauso angegriffen und Geiseln eines Wahnsinns sind, gibt die in Frankfurt am Main lebende Schriftstellerin Olga Martinova in der Frankfurter Allgemeinen zu bedenken. Die jungen Menschen, die jetzt massenhaft in russischen Städten gegen den Krieg protestieren und festgenommen werden, sind Opfer dieses Krieges, friedliche, gute, ehrliche Kinder. Daher dürfe auch der Westen keine Kriegspropaganda betreiben, indem er pauschal die Russen verurteile. Der Krieg dürfe nicht in unseren Köpfen fortgesetzt werden. Selbst mit dem Kopf Putins, seiner Psyche, aber auch seiner Physiognomie befassen sich die Feuilletons vom 1. März. Es ist schwer geworden, etwas aus Putins Gesicht abzulesen. Die Form scheint sich verändert zu haben, schreibt die Historikerin Karina Urbach in der Taz. Gerüchten zufolge liegt das nicht an Botox-Behandlungen, sondern an Steroiden, die bekanntermaßen aggressiv machen. Für Medizinhistoriker wird dies noch ein besonders interessanter Fall werden. Denis Yücel weist darauf hin, dass sich in Putins Rede Schwulenhass als ein Kriegsgrund offenbart hat. Doch woher kommt dieser Hass? Hier wird Yücel zum Psychologen, wenn er in der Welt als eine Antwort die folgende nennt. Der von Putin gepflegte Männlichkeitskult, hart, stark, dominant, lasse sich auch homoerotisch lesen. Weil man das ahnt, muss man schwulen Sex umso aggressiver abwehren. Da kann man nur hoffen, dass Putin einem knackigen Militär aus seinem Umfeld doch nicht widerstehen kann und ganz friedlich wird, weil er plötzlich Liebe mit einem Mann macht. Make love, not war. Manfred Riepe zitiert im Tagesspiegel diesen Slogan aus den 70ern, um zu erklären, unter welchen Bedingungen damals der New Yorker Damenfriseur Gerard Damiano den erfolgreichsten Porno aller Zeiten drehen konnte. Die Arte-Dokumentation Deep Throat, als der Porno salonfähig wurde, widmet sich dem Thema. Allein die Zusammenfassung des Pornoplots lässt einen staunen oder auflachen. Damianos verrückter Film erzählt von einer jungen Frau, die keine sexuelle Befriedigung erlebte, weil sich ihre Klitoris im Hals befand. Die Lösung lag auf der Hand: Oralsex. Dieses ebenso dämliche wie geniale voyeuristische Narrativ wurde rasch zum gesellschaftlichen Ereignis. Kinogänger standen Schlange, schreibt Riepe. Versuche des FBI, den Skandalfilm zu verbieten, stachelten die Neugier erst richtig an.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.